Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Katja Lückert. Wer heutzutage nicht ein waches Bewusstsein für soziale Ungleichheiten und Fragen von Geschlecht, Rasse oder Religion hat, gilt mittlerweile vielerorts als reaktionär und unerwünscht. Zumindest scheint das in Amerika so zu sein, wo konservative und gegen den linken Mainstream angehende Meinungen mit Entlassungen bestraft oder von großen Entschuldigungsgesten begleitet werden. Das zeigt zum Beispiel der Fall der New York Times-Kolumnistin Barry Weiss, die ihren Arbeitgeber verließ, sie habe es satt gehabt, von ihren Kollegen als Nazi oder als Rassistin diffamiert zu werden. Und jüngst sorgte auch ein offener Brief im Harper's Magazine für Aufsehen, der den freien Austausch von Ideen als gefährdet diagnostizierte. Gegen diese vermeintliche politische korrekte Meinungsdiktatur formiert sich Widerstand in Form einer Bewegung, die sich als Intellectual Dark Web bezeichnet. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Deutschlandfunk-Redakteur Raphael Smarzoch gesprochen. Ich habe ihn zunächst gefragt, was das Intellectual Dark Web genau ist und wer den Begriff eigentlich geprägt hat.
Das Intellectual Dark Web, das ist eine Gruppe von Akademikern und Publizisten und so wie der Name bereits suggeriert, handelt es sich um eine Gegenbewegung. Denn das sogenannte Dark Web, das ist ja ein versteckter Teil des Internets, eine digitale, oftmals auch kriminelle Gegenwelt, wo es keine Filter gibt. Also so etwas wie ein anarchischer Ort, wo man tun und lassen kann, was man will. Und dieses libertär kolorierte Sinnbild greift diese Bewegung auf, indem sie gegen eine ihrer Meinung nach an US-Universitäten oder in den US-amerikanischen Leitmedien vorherrschende linke Meinungsdiktatur protestiert, die abweichende Positionen mit moralischem Boykott bestraft, der dann wiederum gravierende Konsequenzen für die Betroffenen haben kann. Und das Intellectual Dark Web, das tritt eben für etwas ein, das eigentlich selbstverständlich sein sollte, also einen konfrontativen Meinungsaustausch und das Aushalten und Debattieren unbequemer Meinungen.
Jetzt müssen Sie mal ein paar Namen nennen. Wer wird zu dieser Gruppe gezählt?
Diese Gruppierung ist recht heterogen. Also gegründet wurde sie von dem Mathematiker Eric Weinstein, der den Begriff auch 2017 erstmals zu gebrauchen begann. Mit dabei sind noch der Psychologe Jordan Peterson, ein scharfer Kritiker intersektionalen Denkens und allem, was so mit Identitätspolitik zu tun hat. Dann wäre da noch der Traditionalist Ben Shapiro oder der in den USA berühmte Podcast-Host Joey Rogan oder auch die Aktivistin Ayaan Hirsi Ali.
Das sind Namen, die in Deutschland vielleicht nicht allen bekannt sind. Gibt es denn ein Intellectual Dark Web auch hier?
Vielleicht nicht eins zu eins wie in den USA, aber es gibt schon Vergleichbares hierzulande. Zumindest gewisse Protagonisten und Medien, die mit der Agenda des Intellectual Dark Web sympathisieren. Also man könnte beispielsweise auf die Achse des Guten verweisen, die Meinungen abbildet, die sich gegen einen linken Zeitgeist richten. Aber auch Schreiber aus dem Umfeld der Tageszeitung Die Welt. Also Journalisten wie Ulf Poschardt, Hendrik M. Broder, der übrigens auch für die Achse des Guten tätig ist, oder Rainer Mayer, der unter dem Namen Don Alfonso publiziert.
Kann man sagen, dass es Parallelen gibt zwischen Amerika und Deutschland?
Damit wäre ich vorsichtig. Ich würde zwischen den USA und Deutschland doch dann sehr stark unterscheiden, weil der Diskurs in den Vereinigten Staaten viel schärfer als hierzulande geführt wird. Also ähnlich ist, dass sich zwei privilegierte Gruppen miteinander streiten. So sieht es für mich zumindest aus. Also auf der einen Seite progressive, bildungsbürgerliche linke Aktivisten mit akademischer Ausbildung und auf der anderen Seite rechte Konservative, die ebenfalls nicht aus bildungsfernen Schichten stammen. Und die tatsächlich Benachteiligten, so habe ich das Gefühl, die bleiben außen vor. Und diese ganzen Debatten, die zwischen diesen beiden Gruppierungen ausgetragen werden, also von einer sogenannten linken Sprachpolizei, korrektem Gendern, einer weißen Erbschuld und so weiter, die helfen natürlich nicht diesen Menschen. Also es ist so etwas wie ein sehr elitärer Diskurs, der da stattfindet und der auch hauptsächlich im Netz und in den sozialen Medien stattfindet. Und blickt man in diese digitalen Heilräume, so ist der Vorwurf, die Meinungsfreiheit sei heutzutage gefährdeter denn je, schlichtweg absurd, denn wo sonst als im Netz werden radikale Positionen geäußert oder können geäußert werden, da ist ja das gesamte Meinungsspektrum vertreten, also von Attila Hildmann bis Hengameya Gobifara.
Raphael Smarzoch mit einer Einordnung des Intellectual Dark Web. Die Diskussion um Deplatforming und Cancel Culture, also das Entziehen von Veröffentlichungsmöglichkeiten für andersartige Meinungen, wird weitergehen. Das physische Verriegeln von Zugängen haben die Museen in New York von MoMA bis Whitney praktiziert. Aus Sorge vor Vandalismus schützte man während der Demonstrationen gegen Rassismus seine Gebäude mit Sperrholzlatten. Aktivisten haben den Museen darauf vorhin vorgeworfen, wichtige Orte des Lernens zu verschließen. Das Whitney-Museum will es nun anders machen. Auf der Webseite liest man den Slogan »We stand with black communities«. Das Museum überlässt jetzt zweimal am Tag für kurze Zeit seine Online-Galerie dem Konzeptkünstler, der den anonymisierten und nicht googelbaren Namen American Artist trägt. Wie dieser mit virtuellen Brettern die Welt vernagelt, hat sich Andreas Roberts genauer angeschaut.
Während der Covid-19-Pandemie sind alle Museen in New York geschlossen. Kunst wird vor allem digital wahrgenommen. So auch auf Artport, dem Online-Portal des Whitney Museum of American Art. Plötzlich bricht das Video ab. Sperrholzplatten ersetzen die Filmbilder und die Schrift der Webseite verschwindet im schwarzen Hintergrund. Auf einer der Platten ist ein kleines schwarzes BLM zu sehen, das Kürzel für Black Lives Matter. Nach 32 Sekunden löst sich die Sperrholzwand wieder auf, als wäre nichts geschehen.
I had seen an image of the Whitney Museum being boarded up, along with many other stores and institutions in New York being boarded up.
Ich habe Bilder von dem verbarrikadierten Museum gesehen, so wie es viele Geschäfte und Institutionen in New York gemacht haben. Ich denke über diese Vorkehrungen nach, nicht ausgeplündert zu werden. Und die Ironie, die darin liegt, wenn man die Geschichte amerikanischer Museen kennt, mit all ihren geplünderten Kunstobjekten. American Artist ist das Pseudonym eines Künstlers, der sich als non-binär und schwarz identifiziert. Bekannt geworden ist er mit interaktiven Arbeiten zu Themen wie soziale Kontrolle, Überwachungstechnologie und Rassismus. Zum Beispiel My Blue Window aus dem vergangenen Jahr. Hier werden die Betrachter in die Perspektive eines Polizisten versetzt, der auf der digitalen Windschutzscheibe seines Streifenwagens mit Daten über mögliche Verbrechen in schwarzen Gegenden gefüttert wird. Dazu liefert eine Gesichtserkennungssoftware Informationen über potenzielle Täter.
I wanted to sort of respond to this precaution around safety or like.
Ich wollte auf diese Vorsichtsmaßnahmen antworten, die man hier im Zusammenhang mit den Protesten so viel sieht. Nicht nur bei Institutionen und Museen, sondern auch bei der Stadt, der Landesregierung und der Polizei. Diese Sicht von öffentlicher Ordnung, die durch Polizeigewalt und Brutalität aufrechterhalten wird, ist in den USA weit verbreitet.
Built up and emphasized through the police and police violence and brutality that's really common in the United States.
The work has so many connotations, and what is also really interesting to me.
Die Arbeit hat viele Bedeutungsebenen, nicht nur im Kontext der Proteste und der Idee von Beute in Museen. Es ist auch der Ansatz, den Protest auf die digitalen Räume auszuweiten. Wir haben im Moment hauptsächlich Online-Zugang zu Kunst und den versperrt uns American.
Für die Kuratorin Christiane Paul passt das Projekt Looted auch zur aktuellen Dekolonisierungsdebatte der Museen und der Kritik an kapitalistischen Strukturen in der Museumswelt.
Wir können Looting, also Plünderungen, auch im größeren Kontext von kapitalistischen Machtstrukturen sehen. Was ist Beute? Darüber kann man streiten.
Obwohl das Whitney als zeitgenössisches Kunstmuseum über keine kolonialen Kunstobjekte verfügt, haben die Diskussionen über institutionellen Rassismus die Reflexion über die Museumspraxis vertieft.
Wir haben zum Beispiel keine erbeuteten Kunstwerke von indigenen Künstlern, aber wir haben sie zugegebenerweise komplett vernachlässigt.
Es ist viel passiert, um es irgendwie gleichberechtigter und repräsentativer zu machen. Aber ich finde, es lohnt sich, darüber nachzudenken, was diese alten Institutionen wirklich für uns tun können. Und mit uns meine ich Menschen, die in deren ursprünglicher Vision gar nicht vorgekommen sind. 32 Sekunden dauert das Video, das bislang nur einmal morgens und abends zu sehen ist. Zu kurz, um damit wirklich einen Effekt zu erzielen. Es findet keine wesentliche Unterbrechung oder Störung des Online-Betriebs statt. In der Konzeption der Aufführungsreihe wirkt die Arbeit deshalb eher wie eine domestizierte Störung. Kuratorin Christiane Paul widerspricht.
It is an intervention that happens over 30 seconds.
Es ist eine Intervention, die 30 Sekunden dauert. Es ist eine Performance. Man muss anwesend sein, sonst kann man die Arbeit nicht sehen. Aber was auch besonders daran ist, dass ein Künstler für 30 Sekunden eine ganze Website übernimmt.
Looted heißt das Projekt im Whitney Museum in New York, über das Andreas Roberts berichtete.
Endlich mal erklärt.
In unserer Serie stellen wir heute die Frage, wie alt man als Schauspieler oder Schauspielerin eigentlich werden darf im Theater. Denn möglicherweise sind die besten Jahre im Leben fürs Theater oft die schlechtesten, gerade für Frauen, weil das verfügbare Repertoire, insbesondere die Klassiker, im Grunde nur Rollen für sehr junge oder sehr alte Schauspielerinnen vorrätig hält. Ist die schauspielernde Frau also mit 40 Jahren schon nicht mehr vermittelbar? Welche Erfahrungen haben Sie als Theaterkritiker gemacht, Michael Lages? Kennen Sie solche Fälle?
Ja, exakt einen gerade genau, der mit diesem Beispiel wirklich sich mir eingebrannt hat in diesen Tagen. Eine 40-jährige Frau, eine sehr erfahrene in der freien Szene, die jetzt Corona-bedingt sich beim Arbeitsamt mal gemeldet hat und mitgeteilt bekommen hat, sie sei in ihrem Alter mit dieser Begründung nicht mehr vermittelbar. 40. Das hat ein Schlaglicht geworfen auf eine Szene, die, glaube ich, sehr heikel zu beschreiben ist, weil natürlich weder unter Frauen noch unter Männern irgendjemand besonders scharf drauf ist, als alt zu gelten und im Theater schon mal gar nicht. Aber in der Tat ist das ein Drama, das sich sozusagen unter der Oberfläche abspielt. Ich erinnere mich an Dagmar Manzel, eine nicht ganz unberühmte Schauspielerin in Berlin, die sich auch mal mit dem dramatischen Aufruf zu Wort gemeldet hat, sie verlasse das Theater, weil es keine Rollen mehr für sie gibt. Das ist in der Tat so. Und wie ein Intendant oder eine Dramaturgie altersmäßig ein Ensemble sortiert, das ist ein extrem heikles Thema.
Jetzt hat man ja in unserer heutigen Zeit das Gefühl, Männer dürfen Frauen spielen und Frauen Männerrollen übernehmen. Im Sinne der Gendergerechtigkeit, spielt der Alter überhaupt noch eine so große Rolle?
Es spielt insofern, also in der Tat, Sie haben recht, das sind Gegenentwürfe, die sowohl von Regisseurinnen und Regisseuren als auch von Autorinnen und Autoren ausgehen, die ja in der Tat inzwischen Textflächen schreiben, wo gar nicht mehr klar ist, wer spielt eigentlich was, gibt es überhaupt noch Rollen und wenn es noch Rollen gibt, wer muss die spielen, wer kann die spielen. Aber es gibt natürlich immer wieder, gerade wo so unglaublich viele junge Schauspielerinnen und Schauspieler in den Markt drängen, gibt es immer wieder die Erfahrung und das Erlebnis, nicht jeder und jede kann alles spielen und schon gar nicht jedes Alter. Und da kommt man eben doch wieder an das Problem, dass es von einem bestimmten Alter an, speziell für Frauen, in den Stücken einfach ganz, ganz wenig Material gibt. Und wenn man mal in die Spielpläne, speziell von kleineren Häusern im Theaterland Deutschland guckt, dann sind da ja, dachte wie vor, in der Tat massiv Stücke aus dem Kanon, sozusagen aus der klassischen Abteilung versammelt. Und die haben halt tatsächlich über 40, über 50 gar kaum Frauen im Repertoire. Ja. Klassisches Theater ist Männertheater. Und sowohl was die Stücke betrifft, als auch ja, was das inszenierte Material angeht. Also es gab ja früher mal Rollenfächer. Ne? Ja. Bei den Frauen gab es die Sentimentale, die Naive, die Salondame, stellen Sie sich mal vor, die Heldin natürlich auch, die Mütterdarstellerin. Über Mütter kommt man immer wieder natürlich da rein, dass auch Frauen natürlich extrem wichtige Rolle spielen. Aber dann ist schon die komische Alte da. Ne? Also was ist das? Wer besetzt und wer engagiert Leute heutzutage noch nach Rollenfächern? Niemand. Aber das heißt, dass innerhalb des Ensembles, innerhalb der Dramaturgien dieses Gleichgewicht hergestellt werden müsste, was es aber eigentlich im Material nicht gibt.
Sie haben gesagt, nicht jeder kann jedes Alter spielen. Warum ist das eigentlich so? Also älter machen mit Schminke geht ja vermutlich leichter als jünger machen.
Hat natürlich auch was mit Erfahrung zu tun. Hat natürlich auch was im Theater, wo man ja nun nicht nur ein Material spielt, sondern es auch noch durch die eigene Persönlichkeit, die eigene Figur, das eigene Denken, das eigene Erleben hindurch spielt. hat es natürlich was damit zu tun, ob man einen gewissen Erfahrungshorizont mitbringt oder nicht. Und nicht umsonst gibt es natürlich alte Schauspielerinnen und alte Schauspieler, die wirklich Stützen des Ensembles sind. Also wenn ich an Barbara Nüsse in Hamburg denke, ohne die wäre das Thalia-Theater überhaupt nicht denkbar. Gerade ist Peter Mertens gestorben, der auch mal Intendant war und hochbetagt jetzt verstorben ist. Das ist, der hat nicht mehr viel gespielt, aber dass ein Erfahrungshorizont im Ensemble vorhanden ist und sei es im Gespräch mit jüngeren Kollegen, das ist ja unverzichtbar. Und das sind große Schätze innerhalb des Ensembles, die wenigen, die es gibt und die wenigen, die so lange durchhalten, ist ja auch harte Arbeit. Das sind sehr, sehr wichtige Menschen, ohne die Theater nicht funktioniert. Ein kleiner Exkurs, erstaunlicherweise gab es gerade bei den Tanzerneuerern, also bei Pina Bausch und Johann Kasnick, gab es immer im Ensemble der Tänzer, wo ja nun die Jugend noch viel, viel mehr zählt als im Schauspiel, gab es immer alte Leute. Also einen alten Tänzer, eine alte Tänzerin, wunderbare Menschen, die wirklich dieses Ensemble mitgeprägt haben, dadurch, dass sie eben nicht den Kategorien der Jugendhaftigkeit entsprochen haben. Das war wichtig und das gibt es im Theater ganz genauso. Elisabeth Orth, die jetzt die Doyenne, also die Dienstälteste auf der Bühne am Burgtheater ist, ohne die gibt es das Burgtheater überhaupt nicht. Also es ist wirklich die Aufforderung an alle, die beteiligt sind, das heißt natürlich Dramaturgien, das heißt aber auch Regisseurinnen und Regisseure, darauf zu achten, dass man dieses Alter, dieses Mittelalter speziell nicht aus den Augen verliert.
Noch eine kurze Antwort bitte auf die Frage, wie ist es in der freien Theaterszene? Spielt da das Thema Alter auch eine Rolle?
Nee, sehr viel geringer, aber dafür verdient man da natürlich auch erheblich weniger. Und bei der Frau vom Beginn, die ich als Beispiel anführte, sind die 13 Jahre, die sie in einer der wichtigsten freien Gruppen überhaupt in der europäischen Szene gemacht hat, eher ein Hinderungsgrund gewesen. Die wird halt einfach nicht mehr vermittelt an normales Theater. Also Schicksal, Klasse kann auch Schicksal sein.
Alter auf der Bühne, erklärt heute von Michael Lages. Zu Konstanz am Bodensee fällt dem Kulturmenschen außer Segeln und Schwimmen sofort das Konstanzer Konzil ein, das von 1414 bis 1418 70.000 Kleriker in die Stadt brachte und sie in ein Sodom und Gomorra verwandelte. Das große Schisma, drei konkurrierende Päpste, wurde auf dem Konzil zwar beendet, allerdings wurde auch der Kirchenkritiker Jan Hus öffentlich verbrannt. Heute geht es etwas friedlicher zu. Konstanz hat eine Reformuni, viele mittelständische Betriebe, ein aufmüpfiges Theater, viele Verbindungen zur Schweiz. Die Historie der Stadt wird im Rosgartenmuseum erforscht. Der Gründung eines geschichtsbewussten Apothekers, der 1870 in einem leerstehenden Zunfthaus seine privat finanzierte Altertumshalle eröffnete. Das 150-jährige Jubiläum feiert man nun mit einer Schau, die disziplinenübergreifend Schätze des Südens präsentiert. Christian Gampert hat die Schau gesehen.
Das Rosgartenmuseum in Konstanz ist viel mehr als ein Stadtmuseum. Untergebracht in einem 600 Jahre alten und auch innen weitgehend authentisch belassenen Zunfthaus zeigt das Museum Vor- und Frühgeschichte, Kunst und Möbel, sakrale Geräte, Volkskundliches und Alltagsgeschichte bis hin zur Zeit des Nationalsozialismus, der regionalgeschichtlich problematisiert wird. Der Innenhof des Museums ist in der Tat ein kleines Paradiesgärtlein. In den verwinkelten Stockwerken des Hauses gibt es einen alten Zunftsaal mit warmen Holztäfelungen als Versammlungsraum und der Parcours reicht von der Zeit der prähistorischen Pfahlbauten, am Bodensee besonders gut erforscht, bis in die jüngste Vergangenheit und die Geschichte des Museums selbst. Die Disparatheit der Sammlung hat natürlich mit den Interessen des Gründers zu tun, des Apothekers Ludwig Leiner. Als im 19. Jahrhundert das große Bistum Konstanz aufgelöst und viele sakrale Einrichtungen geschlossen wurden, vor allem Klöster mit ihren vielen Kunstwerken, landete manches beim Trödler, anderes war noch zu haben.
Der Gründer dieses Museums, Ludwig Leiner, nahm seinen kleinen Leiterwagen und fuhr buchstäblich von aufzulösendem Kloster zu aufzulösendem Kloster und lud Tafelbilder, frühe Urkunden, herrliche Buchmalereien auf und schaffte sie in sein Museum. Das war der Anfang.
sagt Tobias Engelsing, der Leiter der städtischen Museen in Konstanz. Das 1870 gegründete Rosgartenmuseum verfügt auch heute noch über einen Ausstellungssaal, der die Atmosphäre der Anfangsjahre beibehalten hat. Eine holzgetäfelte Wunderkammer, vollgestellt mit riesigen neugotischen Vitrinen aus rotbraun schimmerndem Holz und mundgeblasenem Glas. In diesen Schneewittchensärgen liegen in unfassbarer Fülle Exponate aus der Zeit der Pfahlbauten, Jagdwerkzeuge und Streitäxte, Steinbeile und Angelhaken, Halsketten aus durchbohrten Schnecken und anderer Steinzeitschmuck, Tierdarstellungen und Ritzzeichnungen aus der Magdalénien-Kultur. Vieles ist in unmittelbarer Nähe am Bodensee gefunden worden. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in der Bevölkerung ein regelrechtes Pfahlbau-Ausgrabungsfieber. Heute würde man eher Einzelobjekte zeigen, aber
wir machen die Erfahrung, dass Kinder diese überfüllten alten Vitrinen unendlich lieben und nicht mehr aus dem Saal rauszubringen sind.
Ein zweiter Schwerpunkt ist natürlich das Konstanzer Konzil 1414 bis 18 mit der illustrierten Riechental-Chronik, die den Alltag der nicht immer keuschen und opulent speisenden geistlichen Herren minutiös wiedergibt, und der Verbrennung des Kirchenkritikers Jan Hus. All dem ist im Museum jetzt sogar ein Film gewidmet. Die vorsichtige Medialisierung des Museums mit Videos und Bühnenbildern, vor allem für Schulklassen gedacht, kommt aber der Präsentation der Objekte nicht in die Quere. Von biedermeierlicher Selbstrepräsentation in Bildwerken und Möbeln, pathetischer religiöser Malerei des 19. Jahrhunderts bis zur Geschichte der Konstanzer Juden und der Überformung des Alltags durch nationalsozialistische Unterhaltungsangebote ist manches präsent, das Konstanz untergründig bis heute bewegt. Museumsdirektor Tobias Engelsing versammelt aus all diesen Abteilungen nun eine Auswahl exquisiter Exponate zur Kabinettausstellung »Schätze des Südens«. Beeindruckend sind hier vor allem die liturgischen Geräte und sakralen Textilien, Hungertücher, mit denen in der Karwoche der Altar verhängt wurde. Und die Handschriften, viele früher in St. Gallen und auf der Reichenau und dann verschwunden.
Einiges konnten unsere Vorgänger zurückkaufen, unter anderem Missale-Blätter, also liturgische Gesangsblätter für den Gottesdienst, oder Heiligenlegenden, die in einer schönen Mischung aus Text und Comic-Illustration das vorbildliche Leben eines Heiligen darstellen.
Das fromme Konstanz, unbedingt eine Reise wert.
Schätze des Südens, Christian Gampert war in Konstanz. Und nun die Kulturnachrichten mit Doris Schäfer-Noske, in denen es zunächst um eine Hollywood-Legende geht.
Ja, die Filmbranche trauert um Olivia de Havilland, die gestern im Alter von 104 Jahren gestorben ist. So bezeichnete der Schauspieler Antonio Banderas de Havilland als große Ikone und die Schauspielerin Mia Farrow würdigte de Havilland vor allem für ihre Paraderolle. Sie sei eine unvergessliche Melanie in Vom Winde verweht gewesen. Eine Rolle übrigens, die de Havilland unbedingt spielen wollte.
Ich ging zu Jack Warner und bat ihn inständig, ich flehte ihn an, mich zu den Selznick-Studios gehen zu lassen, um Melanie zu spielen. Er sagte, sie wollen gar nicht Melanie spielen, Scarlett ist ihre Rolle. Ich sagte, ich will nicht Scarlett, ich will Melanie spielen.
Zum Glück war Olivia de Havilland nicht so sanftmütig und nachgiebig wie die Melanie, denn so schaffte sie es, einen Film bei der Konkurrenz drehen zu dürfen. Später setzte sie sich vor Gericht gegen das Studiosystem Hollywoods durch und erstritt sich mehr Freiheiten. Olivia de Havilland war also eine starke Frau und eine Frau der Superlative. So war sie, wen wundert's, die älteste noch lebende Oscar-Gewinnerin. Sie bekam 2 Oscars, ihre Schwester Joan Fontaine einen und die beiden waren die einzigen Oscar-gekrönten Schwestern, wenn auch jahrzehntelang zerstritten. Schließlich war Olivia de Havilland 1965 auch die erste Frau, die die Jury der Filmfestspiele von Cannes geleitet hat. Eine Tatsache, an die die französische Kulturministerin Roselyne Bachelot heute erinnert hat. Das Literaturfest München wird im November wegen der Corona-Krise nur eingeschränkt stattfinden, wie die Veranstalter heute mitteilten. Ob das Festprogramm des Literaturhauses und das Forum mit internationalen Gästen überhaupt stattfinden können, ist fraglich. In der Planung ist dagegen weiterhin die Münchner Bücherschau. Durch die parallel entwickelte digitale Bücherschau sei es nämlich möglich, auch bei geringeren Teilnehmerzahlen vor Ort viele Interessierte zu erreichen und die Auswahl Risiken gering zu halten, so die Veranstalter.
Kaum zu glauben, ein halbes Jahr Corona. Die Diskussion um verpflichtende Corona-Tests, ein Thema in den Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten. Hier im Studio war Katja Lückert.